Max, wir müssen reden.
Ah, woher kommt die Stimme?
Oh. Hallo. Sofort. Die kommt aus Thailand.
Aus Thailand.
Thailand nach San Francisco.
Dann ist ja kein Wunder, dass du leiser bist als ich. Weil ist ja ganz schön
weit. Ja, genau.
Ja. Weit, auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei unserer kleinen interkontinentalen Unterhaltungsshow.
Die transkontinentale Mega-Unterhaltungsshow. Wir müssen über den Kontinent reden.
Also genau.
Kontinente reden.
So, bevor das jetzt hier alles ein bisschen zu abgesprochen klingt und zu irgendwie merkwürdig, wir haben gestern schon mal so einen kleinen Podcast angefangen. Der ist dann leider abgebrochen wegen nicht funktionierender Audiotechnik. Böser Finger in Richtung Ralf Stockmann. Nein, um Himmels Willen, er hat mir unfassbar geholfen beim Einrichten dieser ganzen Technik hier. Kann nichts dafür, aber irgendwie nach Stunde einfach die Verbindung weg. Ja, zum Zweiten muss ich mich noch ein bisschen einüben mit dem, was sage ich und was sage ich nicht. Und ich hatte gestern das Gefühl, dass ich leider ein bisschen zu viel gesagt habe. Darum werde ich mich probieren, diesmal ein wenig zurückzuhalten. Ich hoffe, ihr habt
also ich finde, du hast untertrieben. Also du hast eigentlich gestern im Podcast, den wir jetzt nicht veröffentlichen, ne, hast du jetzt eigentlich die krassesten Geschäftsgeheimnisse von Facebook, warum es überhaupt so erfolgreich ist,
ja. Hast
eigentlich in einem Satz geklärt. Wir wussten die Strategie von Mark Zuckerberg für die nächsten 10 Jahre. Es hätte jetzt alles im Internet stehen können. Ihr wärt jetzt alle informiert gewesen darüber, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird. Aber jetzt müssen wir diese Folge leider wegschmeißen.
Also der Hintergrund ist
leid, lieber Hörer.
Der Hintergrund ist einfach der. Zum einen, womit ich nicht gerechnet hatte, ist, diese Firma ist tatsächlich intern sehr, sehr transparent. Und ich habe ja so ein bisschen gedacht, ach, bis ich da irgendwas mitbekomme, werden Ewigkeiten vergehen. Und aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich kriege so auf der Produktebene und auf der technischen Ebene ist halt, hat mehr oder weniger jeder auf, wahrscheinlich nicht ganz alles, aber fast alles Zugriff. Das macht es ein bisschen schwer. Über Produkte und so werde ich auf gar keinen Fall irgendwas reden, weil einfach die Gefahr, dass ich nicht weiß, dass irgendwas noch gar nicht öffentlich ist und ich mich deswegen verplappere, ist schon echt hoch. Darum einfach kein Wort mehr zu Produkten.
Das andere interessante Begründung ganz kurz, ja, dass sozusagen die interne Transparenz der Grund ist, warum wir nicht transparent sein können, weil du dir nie sicher sein kannst, dass
halt... Naja, irgendwo muss halt die Mauer eingezogen werden, ne? Und entweder genau, ist ja, innerhalb ja. der Firma sozusagen da und entweder das oder eben alternativ die Mauer ist, oder ich muss sie jetzt quasi die Mauer in meinem Kopf bauen und leider ist es so, dass ich, oder was heißt leider, also es ist so, dass ich an letzterer Stelle ist. Also ich weiß einen Haufen spannender Sachen, die ich euch leider alle überhaupt nicht erzählen kann. Oder ich weiß nicht, ob sie wahnsinnig spannend sind.
Also ja. Was ich würde sagen, du könntest ja auch mal einfach mal mit einem Chef da von dir einfach mal drüber sprechen und sagen, so, du machst einen Podcast und
hast halt ich auch vor.
Problem, dass du...
Habe ich tatsächlich
ja, auch. Genau.
Also das werde ich auch tun.
Will ich gleich machen, genau.
Weil auf der anderen Seite, es geht, ist, also ich glaube, es hat auch niemand was dagegen, dass ich, also es will ja auch keiner meine Meinung unterdrücken oder sowas. Also es ist halt schwer, ein bisschen da eine Balance hinzukriegen. Das Zweite, wovor ich echt ein bisschen Schiss habe, ich habe es gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, es gibt nicht so irre viele Podcasts, in denen Facebook-Mitarbeiter sich regelmäßig betrunken äußern. Und es ist halt ein bisschen die Gefahr da, dass entweder man irgendwie irgendwas sagt, was einem nachher im Mund rumgedreht werden kann. Und wir alle kennen sicherlich, ich meine, Facebook bei der letzten größeren Auszeit, also als Facebook mal down war, haben die Leute tatsächlich bei der Polizei angerufen wohl und sich da beschwert, dass Facebook down sei. Also es ist
im Zweifel... Schalten Sie ein!
Also es gab einen Tweet von einem Polizeiofficer, der so von, ich weiß nicht von welchem Bundesstaat in Amerika, und hört auf bitte, unsere Leitung zu blockieren, wir wissen nicht, warum Facebook down ist. Also wirklich so richtig, richtig so ein bisschen verzweifelt. Und also es ist eine Firma, die, also es ist ein Produkt, was von sehr, sehr vielen Leuten genutzt wird, über das unfassbar viele Gerüchte existieren, die natürlich selbstverständlich alle falsch oder größtenteils falsch sind. Und ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich irgendwie versehentlich so ein Gerücht gestreut habe, dass dann irgendwie morgen irgendwie Facebook-Mitarbeiter Max von Webel hat doch gesagt und dann steht da irgendwas. Also ich meine, mit Social Freezing und so haben wir jetzt ja alle mitbekommen. Also das ist, ja. Darum bitte hab Verständnis dafür. Ich probiere zu erzählen, was geht, ohne Gefahr zu laufen. Aber ich werde halt auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, zumindest am Anfang, und werde hoffen, dass sich das dann auf einem Level eingruft, der für uns alle gut ist.
Hast du dir denn schon die Eier einfrieren lassen?
Oh Mann. Total bescheuert. Oh Gott.
Es ist halt, wir müssen einmal ein paar wissen, was zu der Situation sagen. Also Max ist halt gerade,
stimmt.
Max ist jetzt gerade abends.
Genau.
Er ist, sitzt jetzt gerade sozusagen zum Abendbrot. Das ist jetzt irgendwie halb zehn, nee, halb neun ist bei dir, ne?
Halb neun, genau. 20 vor neun.
Halb neun. Und bei mir ist es halt morgens, ich habe gerade gefrühstückt. Heute ist es hier 10.41 Uhr. Ich sitze auf Kupanyang, das ist eine Insel vor der Küste Thailand. Und hier regnet es gerade, weil hier ist Monsun, also sozusagen ist gerade Regenzeit. Es regnet nicht die ganze Zeit, aber es regnet immer mal wieder ab und zu. Und deswegen hört ihr so ein kleines Plätschern vielleicht im Hintergrund. Ja, und bei Max ist, glaube ich, bestimmt schönes Wetter, oder?
Hier ist das Wetter ganz schön. Und bei dir hört man hin und wieder mal noch, dass du offensichtlich dir die Zähne mit einer Kreissäge säuberst.
Genau, das ist auch hier die einfach andere Standards, was Zahnpflege angeht. Die sind ein bisschen strenger hier und deswegen wird halt nicht mit der Zahnbürste, sondern mit der Kreissäge geputzt. Beim Reflex halt, ne?
Den Regen hört man immer nur, wenn du gerade redest, weil nur dann wird es. Ja, hier ist das Wetter soweit ganz frühlingshaft, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so warm wie davor. Neulich hat es sogar mal geregnet. Aber im Wesentlichen ist hier das Wetter, so wie man es sich in Kalifornien vorstellt, relativ warm, angenehm, immer blauer Himmel, bis auf den einen Tag, wenn es geregnet. Und ansonsten ist es ja sehr, sehr angenehm. Meine Laune hat sich unfassbar gebessert gegenüber Deutschland. Auch das macht es schwerer, diesen Podcast zu machen.
Ja, wollen wir das wie das letzte Mal vorgehen? Ich erzähle erst mal so ein bisschen was.
Erzähl mal von deinem Buch.
Ach, von meinem Buch, ja. Ja, das ist draußen. Das ist draußen. Es war alles sehr stressig. Ich habe, nachdem ich das geschrieben habe, habe ich ja noch weiter noch viel Stress gehabt. Also natürlich mit Schlecken.
So, und jetzt ist Michi schon wieder weg. So, genau das gleiche Problem.
Halt mich drum kümmern, die Party organisieren, die Special Editions herstellen. Das wirklich hat mich viel Zeit und Geld gekostet, diese Special Editions zu machen. Das war krass, also es ist jetzt halt so ein Chromolux-Einband, also so auf Chromolux-Papier mit Siebdruck gestaltet, nach dem alten Cover, nachdem ich das sozusagen, das alte Cover, wie ich es bei der Crowdfunding-Kampagne gemacht hatte.
Chromolux, jetzt für die Digital-Elite draußen an den Hörgeräten, ist so ein Spiegeleffekt, ne?
Genau, so ein Spiegelkarton ist das, genau. Also es ist eigentlich sozusagen so ein Karton als Spiegel, genau.
Und, sozusagen die Post-Privacy, die dir ins Gesicht spiegelt? Oder hast du dir irgendwas dabei gedacht oder einfach nur, oh, geil, will ich?
Ach, das Konzept kam von Marc und das war, glaube ich, vor allem ein optisches Konzept. Aber ich finde es einfach geil. Es sieht einfach geil aus und man will es eigentlich haben. Und ja, und das war natürlich für die Leute, die Special Editions haben wollten. Und dann habe ich dann sozusagen das als Special Edition gemacht. Ja, und das war auch nochmal sehr aufwendig. Das hat mich noch bis zum, kurz vor dem Urlaub beschäftigt, dann habe ich natürlich mit dem Urlaub selber mit der Planung ziemlich viel Zeit verbracht. Also ich war wirklich am Rotieren, bis ich im Flugzeug saß. Und als ich im Flugzeug saß, konnte ich mich auch nicht entspannen, weil da muss ich die ganze Zeit dran denken, habe ich einen Pass? Wo muss ich jetzt hier in Abu Dhabi irgendwie zum Gate und umsteigen und dies und jenes? Und ja, das ist so richtig angekommen im Urlaub in Form von puh, ich entspanne mich jetzt, das ist auch noch nicht so richtig passiert. Weil jetzt hier in Thailand war, ist es auch irgendwie stressig. Ich bin dann halt von Bangkok auch direkt weitergefahren, irgendwie noch weiter geflogen und dann mit der Fähre jetzt hier nach Koh Phangan. Hab dabei irgendwie erstmal fast meinen E-Book-Reader im Flugzeug liegen lassen. Irgendwie kaum, dass ich in Koh Phangan war, habe ich erstmal meinen Zimmerschlüssel am Strand verbaselt. Ich war halt völlig gejetlaggt. Also es war halt auch so völlig, ich stand die ganze Zeit neben mir, beziehungsweise ich bin immer noch nicht ganz durch mit dem Jetlag. Also das in die östliche Richtung ist der Jetlag ja immer ziemlich krass, finde ich.
Ja, ja, so in die Richtung, in der ich bin, da ist das eigentlich ganz entspannt. Da braucht man so 2 Tage und dann geht das so halbwegs.
Ja, genau, finde ich auch. Also nach Amerika ist immer ganz cool, aber irgendwie zurück ist immer das Problem.
Genau.
Und Und ich bin immer noch nicht ganz richtig fit, aber schon sehr viel fitter. Und das Krasseste, was mir passiert ist, ich habe meine Kreditkarte im Automaten stecken lassen. Mhm. Und bin jetzt halt tatsächlich gerade ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Das habe ich aber Gott sei Dank irgendwelche anderen Touristen kennengelernt. Die haben mir jetzt Geld gegeben, das ich ihnen dann gleich überwiesen habe per Online-Banking. Und ja, meine Eltern schicken mir jetzt irgendwie Geld an eine an so einem Western Union Point.
Ach so, okay.
Dann kann ich, in Hongkong kann ich jetzt erstmal wieder Geld, habe ich dann erstmal wieder Geld.
Ach du Scheiße.
Ja, ja. Es ist alles ist alles nicht so einfach mit dem Reisen. So Urlaub ist auch einfach nicht so mein Ding. Ich habe, glaube ich, von den vielen Arten von Intelligenz habe ich die Reiseintelligenz ist mir irgendwie nicht gegeben worden. Oder nur sehr minimal. Und deswegen ist das ganz schön kompliziert mit diesem Reisen.
Da könnte ich jetzt aber ein bisschen gemein dazwischen grätschen und könnte sagen, aber das ist ja mit, also das ist ja auch nicht so wesentlich schlechter als deine anderen Intelligenzen insofern.
Könntest du machen,
aber
könntest du auch lassen.
Naja. Okay, probiere ich das mal zu lassen.
Genau, ja. Also falls ihr euch für das Buch interessiert, das ist irgendwie unter der URL ctrl-verlust.net/buch. Dort findet ihr eigentlich alle wesentlichen Infos, kurzen Klappentext, danach halt alle möglichen Arten, wie ihr es bekommen könnt. Unter anderem könnt ihr euch das PDF einfach so runterladen. Dann könnt ihr euch das auf SoBooks oder auf Google Books könnt ihr euch das komplett durchlesen. SoBooks ist dieses neue, darüber könnten wir eigentlich einfach mal reden, ne?
Ja, können wir gerne machen.
Dieses Buch Social Reading Portal von Sascha Lobo und Christoph Kappes unter anderem.
Und, aber am besten ist es doch, wenn man sich das Buch kauft, so richtig schön klassisch, weil dann kann man es so bequem lesen und sowas und ist doch besser als
genau, ein Buch. Man kann die physische Version dort klicken, man kann sich dort die E-Book-Version natürlich auch kaufen für 5 Euro. Das geht auch.
Muss man die also gar nicht geschenkt nehmen?
Nee, man muss sich gar nicht beschenken lassen. Wer keinen Bock hat, sich von mir zu beschenken zu lassen, der kann das Ding auch kaufen.
Ich finde es ja mal angenehm, wenn man auch Geld, also wenn man Geld für Dinge ausgeben kann. Und,
ja, das sind so die Arten.
So, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt bei mir oder.
Ich bin jetzt gerade noch dabei und das
ich jetzt. Warte mal, du bist gerade total schlecht zu verstehen.
Hallo, hallo?
Ja, ach Mann. Warte mal, ich mach mal hier kurz Pause.
Wieder da.
So, jetzt waren wir kurz draußen, weil hier die scheiß Technik mal wieder versagt hat. So, jetzt ist Michi. Wo warst du stehen geblieben? Sorry. Wollte ich nicht
unterbrechen. Ja, genau. Ich wollte noch was pluggen. Und zwar bin ich halt in meinem Büro dort am Beichselplatz mit Marc Wirblich und anderen Leuten sitze ich da zusammen im Büro. Wir hatten jetzt die Idee, dass wir dort halt tatsächlich auch die Bücher verkaufen wollen. Und zwar auch weiter Special Editions und signierte Version für höhere Preise, also ein signiertes Buch wird es für 30 Euro geben und eine Special Edition für 40 Euro und die kann man sich dort am Büro dann kaufen. Und das Büro ist dann am Weichselplatz 6, das direkt dort an der Straße, das findet man gleich und dort kann man sich jetzt schon, also wahrscheinlich, wenn das hier veröffentlicht wird, dann wird wahrscheinlich dort, könnt ihr auch einfach tagsüber vorbeigehen und dann könnt ihr dort so eine von den Special Editions und so weiter und so fort auch erwerben.
Auch die signierte Version?
Auch die signierte Version,
ja. Die ist dann einfach nicht von dir signiert?
Doch, die ist von mir signiert. Ich habe ganz viele Bücher signiert, bevor ich mich ins Flugzeug gesetzt habe.
Ah, okay, die liegen da auf Vorrat rum. Ist natürlich ein bisschen langsam.
Genau.
Also sollte man vielleicht warten.
Also, dass ich sozusagen dann live signiere.
Genau. Also es gibt eine signierte Fassung, die kostet 30 Euro und dann gibt es noch eine vom Autor signierte Fassung, die kostet 50 Euro.
Nee, das ist ja alles vom Auto signiert.
Ja, schon klar.
Ja, jedenfalls kriegt man dort sozusagen abseits des normalen Buchhandels nochmal noch mal andere Editionen.
Juti, so. Urlaub haben wir, die Release-Party haben wir kurz erwähnt, wie komplex das war.
Die war toll, die Release-Party hat sehr viel Spaß gemacht. Full House, wir haben keine Ahnung, bis 5 Uhr gefeiert oder so. Das war eine sehr schöne Sache.
Ich habe mitbekommen, dass ihr in so einem Offline-Loch wart da irgendwie unten im Keller.
Genau. Wir haben natürlich offline gefeiert, wie sich das so gehört, Menschen. Das war im Keller vom Edelweiß, da ist tatsächlich der Empfang nicht so besonders gut, aber naja.
Naja. Ja, ich fand's scheiße, weil dadurch kamen weniger Fotos. Ich hab ja den Abend quasi auf Twitter verfolgt und habe immer geguckt, dass ich ein paar Fotos abkriege. Aber dann ab einer gewissen Uhrzeit habe ich nur noch von Anti-Schocke gehört, dass da der Empfang so schlecht sei. Also, dass sie die einzige Person mit Empfang war im Laden, weil sie O2 hatte. Was das schon stimmt. O2-Kunden ein sehr ungewohntes Gefühl ist, dass er der einzige Person mit Internet ist.
Ja, das kennen wir nicht so, wie O2 kennt.
Ja, ich bin nach San Francisco umgezogen. Kann ja auch noch mal kurz ein bisschen erzählen.
Genau.
San Francisco, für Leute, die das nicht kennen, ist, wie ich vermute, eine der schönsten Städte überhaupt.
Was? Nichts, wollte ich so sagen.
Achso, ich dachte.
San Francisco ist wunderschön, auf jeden Fall, ja.
San Francisco ist wunderschön, genau. Und, das ist ja, was ist das für ein. Wieso um alles in der Welt? Ich setze hier den Pegel von der. Wieso springt dieser scheiß Pegel von dem Aufnahmegerät von alleine wieder hoch? Ich sehe, wie der hochwandert. Ich setze den immer nach unten, damit er. Das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht einfach einen Pegel verändern. Macht er aber. Das ist hier, der passt da immer so ein bisschen an. Solange, dass er dann die volle Höhe erreicht. Was für ein Dreck. Oh, ich muss hier irgendein dämliches USB-Gerät oder irgendwie sowas kaufen, wo ich dann ein vernünftiges Headset anschließe. Das wollte ich eigentlich. Egal. Alles Mist. Ja, San Francisco ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist halt direkt am Pazifik, beziehungsweise an der Bay. Das muss man dieser Ecke der Welt hier lassen. Sie ist mit Natur einfach in Hülle und Fülle erschlagen und. San Francisco ist sehr bergig, man kommt trotzdem mit dem Fahrrad ganz gut zurecht. Diese Berge führen dazu, dass man regelmäßig einen wunderschönen Blick über die Stadt hat, über diese kleine, putzige Stadt. Ansonsten finde ich die Architektur eher hier so, naja, also Amerika, also Kalifornien ist an den Stellen im Wesentlichen sehr schön, wo die Menschen nicht allzu viel dran gemacht haben. Allerdings in San Francisco gibt es auch sehr, sehr schöne Häuser, muss man auch sagen. Darüber hinaus ist aber die Stadt unfassbar, also die Mieten sind unfassbar teuer. Und also da hat man so einen kleinen Urlaub am Anfang, die ersten paar Tage in Richmond. Das ist so ein Bezirk, in den ich mich doch sehr verliebt habe. Ich glaube, da würde ich gerne hinziehen. Das ist so nicht ganz so das Hipster. Also das Hipster-Riege ist so, ich glaube, das ist die Mission so richtig, die Hipster-Ecke. Aber ansonsten ist es San Francisco im Wesentlichen ein riesengroßes Prenzlauer Berg. Also es ist die Bio-Läden, die Out-Bionen, alles, was man so in Berlin kennt. Also das ist hier alles noch mal 5 sozusagen. Also dieses, wie heißt denn dieses Ladengeschäft gleich, was hier Dings, was ich auch gecrowdfundet habe hier, dieses, wo man selber seine.
Original unverpackt.
Genau. Das ist hier, da gibt es hier so ein Rainbow, irgendwas waren wir im Laden, da gehört das auch dazu. Also das ist ganz selbstverständlich da. Man kann sich hier auch plötzlich lokal ernähren. Also das ist normalerweise, also wenn man in Berlin glaubt, ja okay, ich kaufe nur Sachen aus Brandenburg, dann hat man ja jetzt um diese Jahreszeit im Wesentlichen ja halt ein bisschen Kohl vielleicht und ein paar Kartoffeln. Und hier gibt es überall Avocados und frische Orangen. Das ist bei Facebook auch, da gibt es immer frisch gepressten Orangensaft. Das gibt es ja quasi, weil es billig ist, in jedem Laden. Es gibt Erdbeeren jetzt noch um diese Jahreszeit, frische, die hier irgendwie nicht weit weg im Freien kommen und sowas. Also das ist wirklich beeindruckend, was es hier so alles an essbaren Dingen gibt und so. Und das Essen ist auch verdammt geil einfach. Das ist also in San Francisco hier draußen. Jetzt bin ich ja hier in Menlo Park. Das ist eher so, also gibt es auch gute Sachen, aber naja. Also ich freue mich schon sehr drauf, nach San Francisco zu ziehen, dann im Dezember hoffentlich.
Gehörst du da nicht auch zu einem von diesen extrem gehassten Menschen in San Francisco, die diese, da gibt es ja mittlerweile in San Francisco dann doch irgendwie eine ziemlich, schlägt dir noch ein ganz schöner Widerstand entgegen, den ganzen Googlern, Facebookern, Applern und so weiter und so fort.
Naja, ich glaube, im Augenblick ist so der unbeliebteste, die sind gerade Dropbox. Die haben sich jetzt, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, die haben sich sehr unbeliebt dadurch gemacht. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob die von Dropbox jetzt so irre viel dafür kennen. Also es ist im Wesentlichen, also die Stadt hat, also es gibt öffentliche Fußballplätze. Und die werden halt, und die sind da schon seit Jahren, und die werden halt von den Leuten irgendwie genutzt. Und die Leute aus der Hood, die kommen halt dahin und aus dem entsprechenden Kiez und spielen da Fußball. Und jetzt ist die Stadt San Francisco plötzlich auf die Idee gekommen, dass man doch quasi Spielzeit auf diesem Fußballplatz verkaufen könnte. Oh. Und das haben dann halt irgendwelche Dropbox-Mitarbeiter, haben sich das dann halt gekauft, diese entsprechende Spielzeit, und sind dann dahin und haben jetzt probiert, diesen Leuten, die da Fußball gespielt haben, zu erklären, so von wegen, geht mal weg, wir haben das jetzt ab jetzt gebucht. Und da gibt es halt irgendein YouTube-Video davon, wie sich ein ein Dropbox-Mitarbeiter ausgerechnet noch im Dropbox-T-Shirt sehr unpassend äußert. Und im Augenblick ist, glaube ich, so gerade so
super der arrogant auftritt und so, wir haben das hier gewütet, hier.
Geht mal weg, genau so in der Richtung. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Okay. Also das ist, da kommt auch mangelndes, also muss man sagen, dämliche Idee auch von der Stadt, das so zu vermieten, diese Plätze quasi, beziehungsweise wenn man es schon unbedingt machen will, dann halt überhaupt nicht zu kommunizieren, weil bloß weil da irgendjemand mit einem blöden Zettel vor dir kommt, verstehe ich auch. Also es ist natürlich, es gibt offensichtlich diese kleinen, also es gab auch mit diesen ganzen Shuttlebussen, also das ist diese ganzen Tech-Firmen, die zahlen, die richten Shuttlebusse ein, mit denen sie ihre Mitarbeiter von A nach B bringen, also von diversen Orten. Und sie zahlen, also bei Facebook zahlen sie dir auch im Zweifelsfall das Caltrain-Ticket, also dass du mit der Bahn fahren kannst. Das kriegst du auch. Also es ist jetzt nicht die einzige Option, die du hast. Aber so, also sie müssen halt ihre Mitarbeiter irgendwie von A nach B bringen. Und da gab es zum Beispiel auch einen ziemlichen Aufstand darum, weil die diese Shuttlebusse einfach so öffentliche Bushaltestellen quasi genutzt haben, also da auch gehalten haben und dann im Zweifelsfall eben. Mittlerweile ist das so, dass die dafür irgendwie eine Gebühr zahlen, hier die entsprechenden Tech-Firmen und so, und dadurch hat sich das wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist, also ich meine, die Mieten in San Francisco sind unfassbar hoch und das kann man sich wirklich nur
mit einem... Das liegt definitiv auch mit an Silicon Valley, dass die Mieten so hoch sind. Das liegt in erster Linie an Silicon Valley, kann man schon so sagen,
oder? Ich weiß nicht, ob es in erster Linie an Silicon Valley liegt, aber es liegt definitiv auch sehr stark daran. Also das ist halt so ein bisschen ist das natürlich auch, also wenn man die Stadt so kennt, also für amerikanische Verhältnisse ist das wohl wirklich sehr dicht bebaut. Diana ist gerade so die ersten Tage, als wir hier rum so, ja, wir haben uns mal so überlegt, es gab ja so eine, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, es gab so eine Grafik auf, die so durch die sozialen Netze gegangen ist, wo so quasi der Berliner S-Bahn-Ring über San Francisco gelegt worden ist.
Stimmt, ja.
Und ich weiß nicht, wie maßstabsgetreu das jetzt alles ist, aber, und ich hatte dann so irgendwie so den Gedanken, Moment mal, so innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin, da leben bestimmt 2 Millionen Menschen. In San Francisco leben in ganz San Francisco, ich glaube, 400.000 Menschen. Also das ist halt dafür, dass das halt, der Platz ist knapp und der ist halt auch nicht sonderlich dicht bebaut, sondern es ist halt, da hast du so kleine zweistöckige Häuser, wenn es viel ist, mal dreistöckige Häuser. Das ist alles sehr putzig und sehr nett. Unten haben sie alle noch riesengroße Garagen drin. Allein wenn man diese ganzen Autos mal irgendwie, in denen dann die Garagen, also bei unseren Vermietern war das dann so, da war also das gesamte Haus quasi mit einer Garage unterwandert, und da stand dann immer ein Auto drin. Allein wenn man diese ganzen Garagen schon mal zu Wohnraum umbauen würde, wäre unfassbar viel gewonnen. Also sie gehen mit ihrem Platz nicht sonderlich ökonomisch um. Das ist natürlich jetzt...
Frage ich mich auch. Ne? Ich meine, also gerade Silicon Valley ist ja nun auch... das ist ja alles normale Häuser. Ja? Also normalerweise würde man ja denken, wenn der Platz teuer ist, dann geht man in die Höhe. Und die Amerikaner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Probleme damit hätten, Dinge in die Höhe zu bauen. Ja?
Na, hier in der Ecke schon, weil es halt ein erdbebengefährdetes Gebiet. Das ist nicht ganz so einfach, hier in die Höhe zu bauen.
Es gibt ja auch durchaus Wolkenkratzer.
Ja, die müssen, aber ich glaube, die müssen dann halt alle auch erdbebensicher sein. Das macht es nicht ganz so trivial. Es gibt darüber hinaus auch, ist das wohl auch, also die Preise explodieren halt. Und es gibt halt auch Gesetze, die sozusagen die Bebauung begrenzen. Und jeder Versuch, also das ist wohl auch so ein bisschen so ein Problem, dass wenn dir so ein Haus gehört, was plötzlich über Nacht Und also hier in der Gegend, in der ich jetzt gerade bin, da ist es jetzt wohl so, da konnte man vor 3-4 Jahren, konnte man hier noch problemlos was für 500.000 kaufen. So Grundstück und ein kleines Häuschen drauf, was jetzt für deutsche Verhältnisse auch nicht gerade irre wenig ist, aber okay, noch im Rahmen. Und mittlerweile ist der Preis wohl so, dass du für unter 3-4 Millionen brauchst du hier gar nicht anfangen. Und genau, und es gibt halt Bebauungsgesetze, die sagen, dass man darf nicht mehr hinbauen, und jeder Versuch, den aufzuweichen, wird natürlich dann von den Besitzern auch gerne. Also ich meine, wer möchte schon, dass quasi vor der eigenen Nase plötzlich irgendwelche höheren Häuser entstehen, die den Wert der eigenen Immobilie drücken. Also es ist sicherlich auch ein bisschen hier, ein bisschen auch selbstgemachtes Problem. Also es ist nicht, die Antwort ist wie so oft, nicht ganz so einfach, und bestimmt hat sie noch viel, viel mehr Komponenten, als ich gerade erzählt habe. Aber es ist nicht nur so, dass das die bösen, bösen Silicon Valley-Arbeiter sind. Wobei die definitiv ein Teil des Problems sind.
Ja, ich meine, ja, klar, natürlich. Also was ist das Böse? Ich meine, das ist halt nicht böse. Sie meinst ja nicht böse, dass sie da hinfahren, und sie meinen es auch nicht böse, dass sie genug Geld haben, dass sie sich irgendwelche Dinge leisten können, die sich andere Leute nicht leisten können. Aber es ist halt ein strukturelles Problem, ne?
Aber das ist auch das Lustige. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, ich verdiene hier relativ viel, oder ich verdiene sehr viel Geld, das aber eine teure Wohnung können wir uns davon trotzdem nicht leisten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine sonderlich schöne Wohnung deswegen hätten, weil wir unfassbar viel Geld ausgeben werden, sondern wir haben einfach wir werden einfach nur eine teure Wohnung haben, die wirklich schönen Wohnungen, die kosten gleich Gelder, die auch mit einem hohen Gehalt jenseits von Gut und Böse sind. Also da muss man.
San Francisco ist in vielerlei Hinsicht irgendwie das Gegenteil von Berlin, oder?
Was echt krass ist in San Francisco, ist die Zahl der Obdachlosen. Also das ist wirklich was einem echt ins Auge springt. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele obdachlose Menschen. Das liegt ein bisschen auch daran, probiere ich mir das jetzt quasi schön zu reden, daran, dass das Wetter halt sehr, sehr gut ist rund ums Jahr. Und dass San Francisco halt wohl relativ human zu den Obdachlosen ist. Also dass die nicht so massiv vertrieben werden. Aber das ist schon auffällig, wie viele Obdachlose es gibt.
Okay, ja, und ja, klar. Aber wahrscheinlich liegt das aber auch daran, dass sie sich sowieso nicht leisten könnten, dort zu wohnen, also regulär zu wohnen, oder?
Ja, natürlich nicht. Also das ist mittlerweile geht das auch in Regionen. Also Oakland galt so vor 2 Jahren noch als OO, da sollte man besser gar nicht hingehen, das ist viel zu gefährlich. Dann hat sich zum Geheimtipp entwickelt. Mittlerweile ist auch Oakland mehr oder weniger unbezahlbar. Wie Neukölln, genau. Und ich habe keine, also es gibt halt, also mit den Obdachlosen, das ist halt, ich meine, das ist natürlich dieses Sozialsystem, dieses amerikanische, beziehungsweise das Nicht-Sozialsystem, sondern dieses einfach, wenn du halt einmal stolperst, dann fliegst du halt gleich auf die Fresse. Aber darüber hinaus sind das halt auch noch die, wahrscheinlich, also dass selbst relativ, also dass selbst mit einem Einkommen, mit einem durchschnittlichen Einkommen, man sich eigentlich nicht mehr wirklich was in San Francisco leisten kann. Außer, wenn man das große Glück hat, dass einem das Haus gehört, was ist ja nicht so selten hier, es ist ja durchaus üblich, dass man auch als dass man jetzt nicht reich ist und sich trotzdem ein Haus leistet. Oder ist ja eigentlich in jedem Land außer Deutschland üblich. Und das führt natürlich dann dazu, dass relativ viele Leute, die also auch mit normalen Jobs weiterhin in San Francisco leben, weil ihnen einfach das Haus gehört. Und sie sind dann quasi alle, sie könnten sich, wenn sie wollten, könnten sie jetzt ihr Haus verkaufen und wären auf einen Schlag Millionäre. Oder, also Multimillionäre wahrscheinlich dann eher.
Okay.
Also das ist bei den Leuten, bei denen wir gewohnt haben, war das ein bisschen so. Die haben halt, das war halt ihr Haus und das haben sie halt irgendwie jetzt zu einer Airbnb-Wohnung umgebaut. Und allein dieses Airbnb wirft unfassbar viel Geld offensichtlich für die Leute ab. Also ich weiß ja, was ich hier jeden Monat jetzt, wo ich hier gerade wohne, zahle. Und das ist, also es ist wirklich, ich bezahle ein durchschnittliches deutsches Gehalt hier an Miete für Airbnb.
Und wenn sie dann irgendwann richtig alt sind, dann können sie es einfach verkaufen und gehen nach Florida?
Genau, in Florida kriegst du für den, also für das, was hier so eine kleine Holzhütte wert ist, kriegst du in Florida ein großes Haus. Also, oder eben alternativ, du kannst dir da problemlos für 200.000, 300.000 irgendwas Schönes leisten, eben noch zu relativ humanen Preisen. Und dann hast du eben noch ein paar Millionen rumliegen, die du verblasen kannst. Also das ist, wobei die Leute, die wollen ja hier bleiben.
Gutes Rentenkonzept eigentlich. Ne?
Naja, ich meine, Immobilien als Altersvorsorge ist ja nun keine totale Seltenheit, muss man auch mal sagen.
Das stimmt schon, ja, aber so gut
funktioniert das. So gut funktioniert das selten, das stimmt. Aber die Leute wollen auch alle hier bleiben. Das ist ja auch, man will ja auch nicht unbedingt weg. Das ist ja hier wirklich auch sehr, sehr geil. Also es ist ja, wie hat irgendjemand hat mir gesagt, bevor wir hierher gezogen sind, so von wegen, naja, so, es ist schon irgendwie Wahnsinn, dass man hier mitten auf dem Andreasgraben so ein dicht besiedeltes Gebiet hochzieht. Aber wenn man einmal da war, dann versteht man auch, dass man diesen Wahnsinn durchaus möchte. Und das ist, also es ist hier, ich glaube, es ist hier um einiges schöner als in Florida, ohne jemals in Florida gewesen zu sein.
Also ich war in beiden Orten und ich, es ist schwierig zu vergleichen.
Natürlich. Sag nichts Falsches.
Also Florida hat natürlich auch seine Vorzüge. Es ist halt nochmal ein bisschen ein Stück wärmer. Die Strände sind geiler, das Wasser dort zum Sinn ist geiler. Also so rein so Strand, badetechnisch ist das natürlich geiler in Florida. Ist halt tropischer das Klima, das ist natürlich ein bisschen schwüler. Aber dafür hast du in San Francisco ist einfach infrastrukturell geiler, glaube ich. Also Florida ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Also da hast du dann halt mal die ganze, du hast halt alles überall alte Leute. Ne? Also es ist halt so ein bisschen so der alten Spot in USA. Da gehen halt mal alle Leute zum Sterben hin.
Oder in San Francisco hast du überall bekiffte Leute.
Das ist sehr viel spannender.
Das ist definitiv viel spannender.
Ja, Baden. Und es ist landschaftlich interessanter, glaube ich. Also Florida hat halt diese Mangrovenwälder, diese Sümpfe da, die Everglades. Ne? Das ist zum Beispiel spannend. Oder du hast halt irgendwie die Keys, diese Inselgruppe vor der Küste, die auch ziemlich geil sind. Du hast dann natürlich den Disney World und in Kalifornien hast du eine Disneyland. Als der wichtigsten Argumente überhaupt.
Das stimmt. Hier gibt es aber noch mehr Freizeitparks. Also es ist jetzt nicht der einzige Freizeitpark, den es hier gibt.
Ich weiß. In Florida gibt es aber auch wirklich einen riesengroßen Shitload an Freizeitparks. Da hast du die MGM Studios, da hast du SeaWorld, da hast du tausende von tollen. Also ich war halt dort, als ich, da war ich noch relativ jung. aus dieser Vater habe ich dann halt die Bundesländer wahrgenommen nach den Theme Parks, die man da so.
Ja. Aber hier gibt es auch, ich meine, Warner Brothers Studios und sowas, wenn man nach L.A. geht.
Du hast das Epcot Center, hast du noch in Florida, ja. Da war mal die Weltausstellung in Orlando.
Toll.
Ja. Mega, das ist doch
ja. Egal. Also auf jeden Fall, also landschaftlich, selbst falls Florida schöner sein sollte, ich finde das hier landschaftlich tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr reizvoll. Weil es halt, und ich habe mir auch sagen, also ich war ja noch nie in Yosemite oder sowas, aber das muss unfassbar schön sein. Und auch hier so diesen berühmten Highway One mal runterzufahren, das ist wirklich sehr beeindruckend. Also es ist die Farbe des Lichts, es ist plötzlich so die Gischt vom Pazifik und die Tiere, es ist spannend und das ist wirklich, es ist. Also so, ich musste mich hin und wieder immer noch mal, also als ich mit Diana hier rumgefahren bin, mussten wir uns regelmäßig mal kneifen so und oder klar machen, so, hey, wir wohnen jetzt hier. Das ist jetzt nicht einfach nur ein. Das war sehr lustig. Wir haben uns neulich so mit einem anderen Facebook-Mitarbeiter habe ich mich unterhalten und der wollte halt in London bleiben. Und beziehungsweise er hat einfach kein Visum bekommen, darum musste er in London bleiben und seine Frau war wohl auch ganz froh darüber. Und ich also die ganze Zeit. Und hat er so als Argument gebracht für London so, naja, aber man kann ja da auch besser in Urlaub fahren, da ist man ja total schnell in Spanien und so und dann haben ich halt mit ein paar anderen Leuten, ja, aber hier Hawaii ist total nah und Las Vegas ist total nah und alles total nah und Mexiko ist auch nicht weit und dann kam ich irgendwann drauf so, Moment mal, und es gibt auch mehr als genug Menschen, die einfach nach Kalifornien in Urlaub fahren, weil das ja auch einfach toll ist. Also es ist wirklich so, also ich mag Berlin total gerne, aber also Brandenburg kommt da wirklich nicht an den Ansatz ran.
Also wie gesagt, was du machen willst, dran landschaftlich, hast du alles in Kalifornien. Du kannst in die Berge fahren, auf dem Gletscher rumlaufen, du kannst kannst in der Wüste rumlaufen, du kannst am Strand rumliegen, am Meer, im Meer schwimmen, du kannst in krassen Waldgebieten rumlaufen. Also es gibt praktisch keine landschaftliche Sehenswürdigkeit oder Konfiguration, die es in Kalifornien nicht gibt. So, und zwar nicht in geil gibt. Kalifornien hat wirklich alle landschaftlichen Features, die so denkbar sind, und zwar in wirklich absolut geil. Hallo?
Ja, ich probiere hier immer noch dich. Das ist total bekloppt. Ich mache meinen Pegel hier total runter, bin aber trotzdem extrem laut und übersteuere die ganze Zeit. Und dein Pegel ist jetzt schon aufs absolute Maximum hochgezogen und trotzdem hört man dich. Also ich höre dich gut, aber schlägst trotzdem kaum aus. Das müssen wir beim nächsten Mal alles besser hinkriegen. Es tut mir sehr leid. Liebe Hörer, wir probieren das alles besser zu machen.
Aber vielleicht kriegt das ja auch vorne hinterher nochmal hin.
Ich hoffe. Ansonsten wird es wirklich unerträglich.
Okay.
Ja, genau.
Kalifornien ist geil und jetzt kommen wir endlich zu dem eigentlichen Kernstück unseres Podcasts. Wie sehen denn Mark Zuckerbergs Pläne für die nächsten 10 Jahre aus?
Genau. Ich habe heute einen ehemaligen Kollegen von mir getroffen, der heute seinen ersten Tag hatte und meinte so, ja, ich habe Mark schon vorhin gesehen, im Gegensatz zu mir. Ich habe den tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil er irgendwie die ganze Zeit in Asien war. Obwohl er
Mark spricht ja Chinesisch, das ist ja die neueste Tech-News. Mark spricht Chinesisch und hat mit den Chinesen auf Chinesisch geredet.
Finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also finde ich schon.
Das ist auch ziemlich cool, ja.
Das vor allen Dingen so lange geheim zu halten und dann plötzlich einfach so zu machen, das finde ich, das ist schon ist mutig, muss man sagen. Also ich nehme mal, dass ihm auch einige Fehler verziehen worden sind, aber ja, das ist auf jeden Fall. Ja, die geheimen Weltveränderungspläne kann ich jetzt mich aus genannten Gründen nicht zu äußern.
Verdammt.
Ja, aber ich kann so ein bisschen allgemeines Zeug erzählen. Also die Arbeit ist tatsächlich sehr, sehr anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Aber du arbeitest ja noch gar nicht richtig, oder?
Ich arbeite noch gar nicht. Genau, ich bin noch im Bootcamp. Also das heißt, so die Anfangsphase ist jetzt die, wo ich... Es wurde mir vorher auch von der Recruiterin erzählt und ich konnte mir kaum vorstellen, dass es wirklich so ist, aber sie ziehen es wirklich durch. Man kann sich aussuchen, an welchem Projekt man arbeitet. Es ist nicht so, dass man irgendwo, erst recht nicht, dass man irgendwo drauf gecastet wird, wie es ja bei vielen Firmen üblich ist, aber eben auch jetzt innerhalb dieses stellen sich uns halt Teams vor, die dann, wo ich mir dann aussuchen kann, in welchem Team ich gerne arbeiten möchte. Das ist schon, das hatte ich so vorher noch nie. Und ich werde damit wahrscheinlich die kommenden Wochen, werde ich dann mit unter anderem verbringen, mir nochmal ein paar von den Teams ein bisschen genauer anzugucken, mit denen mal Mittagessen zu gehen oder sowas, um einfach, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, ob man mit denen gut zusammenarbeitet oder nicht. Darüber hinaus.
Haben die dann Vorstellungsgespräche bei dir?
Naja, in beide Richtungen so ein bisschen. Also das ist tatsächlich nochmal so ein Interviewprozess. Also es geht natürlich in beide Richtungen. Es geht natürlich, also ich meine, wenn die sagen, ey, ich glaube, wir können dich überhaupt nicht gebrauchen. Aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist, glaube ich, relativ gering, einfach weil...
wir haben alle Mangel.
Alle mehr oder weniger, also oder sehr, sehr viele Teams gut Leute gebrauchen können. Man ist auch nicht sozusagen auf seinen Bereich festgelegt. Das finde ich auch sehr spannend. Also es ist jetzt nicht, also ich werde jetzt erstmal bei iOS bleiben, habe ich mich dafür entschlossen. Aber das ist auch, also es wird einem durchaus auch gesagt, auch wenn man in dem Bereich, in dem wir arbeiten, also das als Team, selbst wenn du davon noch nie was damit zu tun hattest, kein Problem, wir bringen dir das alles bei. Also das sagen die auch explizit dazu. Also es ist auch, wenn man sich sozusagen mal verändern möchte, ist das definitiv, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Möglichkeit und mal in neue Bereiche reingucken will. Ich zum Beispiel werde jetzt erstmal eine Woche lang Android-Programmierung lernen, weil ich, also es gibt jetzt quasi, es gibt so einen iOS-Kurs, so einen Grundkurs erstmal und den skippe ich halt, weil den kann ich mir schenken und darum mache ich jetzt erstmal dann Android
Kaum gehst du zu Facebook, schon wirst du Apple-untreu. Unglaublich. Unglaublich.
Aber ich glaube nicht für allzu lang.
Du warst nie ein richtiger Fanboy.
Ja, das war doch schon damals bei Mobile Max, war ich doch immer der schon Android in Schutz genommen hat.
Stimmt, ja.
Aber ich glaube, wenn man einmal für die entwickelt hat, für die Plattform, dann fällt einem das nicht mehr ganz, nicht mehr ganz so leicht. Also es ist so, ja, ich habe mit dem Lehrer, der ist, also ich bin da jetzt quasi one-on-one, sitze da alleine mit dem Lehrer rum und das ist so ein alter Haudegen. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, so Mitte 50 würde ich schätzen. Und der auch so, ja, also wenn man von iOS kommt, ja, dann will man das eigentlich auch alles nicht und so. Also der entwickelt und arbeitet auf der Plattform, aber er meint halt auch, also ich habe halt erzählt, dass ich schon bei Firmen gearbeitet habe, die zwei Android-Entwickler hatten und ich war halt iOS-Entwickler alleine. Und dass man trotzdem die outperformed hat, einfach weil es sich halt für iOS doch deutlich schneller entwickelt und weil man halt bei Android doch über viele, viele Probleme stolpert, die man, auf iOS hat man vielleicht andere Probleme, aber ich glaube auch insgesamt nicht ganz so viele. Und das deutet sich schon so ein bisschen an. Ja, ansonsten ist so dieser ganze Bootcamp-Prozess und dieser ganze Anwerbungsprozess ist einfach unglaublich professionell. Also wie das abläuft, das ist, wird sehr viel Wert auf Firmenkultur gelegt. Das ist was mich auch an Stellen, auch in sehr technischen Vorträgen, wo halt erwähnt wurde, also nur aufgrund unserer Firmenkultur können wir eine bestimmte Struktur so haben, wie sie ist, weil, also es geht im Wesentlichen darum, die ganze Zeit über, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, Ängste, also sozusagen, man soll keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Das ist ihnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was die ganze Zeit probiert wird, einem beizubringen. Und was ich nach dem, was ich bisher so mitbekommen habe, auch wenn Dinge passieren, die, glaube ich, in anderen Firmen durchaus die Leuten mal den Job kosten würden, dass die halt als, ja, wird halt hingenommen, wird halt gesagt, okay, das ist ein Fehler, der passiert. Jetzt sehen zu, wie wir verhindern, dass wie man die Strukturen so aufbaut, dass der Fehler nicht mehr aufbaut. Nicht sozusagen, dass der einzelne Mensch gesagt hat, du darfst diesen Fehler nicht wieder machen, sondern zweifelsfrei machen Menschen halt Fehler. Und das ist was nicht einfach nur, zumindest bisher mein Eindruck, nicht einfach nur gesagt wird, sondern das ist was sie sehr tief drinne haben und was halt, was von Anfang an sehr stark betont wird. Es werden macht, also dieses berühmte Motto, move fast and break things, also bewegt euch schnell und habt keine Angst davor, Fehler zu machen, weil wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen, dann wird man langsamer und wir können es uns nicht erlauben, langsam zu sein.
Mit anderen Worten, wir veröffentlichen die erste Version des Podcasts doch. nee, es war nur eine Sprache. ja, das ist sehr spannend, aber erzähl nochmal diese Story, dass der Supervisor oder dieser Manager, der euch da eingeführt hat, auch erstmal seinen eigenen.
Ach so, Leben. Genau, das stimmt. Das ist, also es war ein nicht ein Manager, sondern ein Vice President, ich weiß jetzt, habe tatsächlich den Namen vergessen, der uns so ein, was ich erstmal schon spannend finde, ist, die halt auch abgestellt werden, um da irgendwelche Vorträge halten zu müssen. Und die hat einen sehr, sehr unterhaltsamen, guten Vortrag gemacht. Und das ist halt so ein bisschen werden, also und der geradezu damit angegeben hat, was für Fehler er schon gemacht hat in dieser Firma. Also beziehungsweise was für, wo alle gedacht haben oder wo er gedacht hat, oh, dieses Projekt, wenn ich das auf die Straße bringe und das ist so knallhart gescheitert und das habe ich probiert hinzukriegen, das ist auch nichts geworden. Das sind teilweise tatsächlich Produkte gewesen, von denen man gehört hatte, also von denen man, stimmt, oh Gott, ja, das war damals nicht so toll. Das hat er und wo dann einfach nicht nur halt, wo wirklich die Misserfolge gefeiert worden sind, einfach aufgrund dessen, dass man halt, ja, und das haben wir da in der Phase gelernt und das haben wir da dazu gelernt. Also es wird wirklich sehr hochgetrieben, so dieses, okay, und auch ihr werdet Fehler machen und macht eure Fehler, das ist gut. Das habe ich wirklich auch noch nie vorher erlebt.
Okay. Ja, also ich frage mich zum Beispiel, bei Apple Ping, der Ping entwickelt hat, ob der noch da arbeitet?
Also es, vorstellen, oder? Es gab ja mal den berühmten Fall wohl, dass als dabei MobileMe halt irgendwie scheiße gelaufen ist, dass sich Steve Jobs wohl irgendwie vor das versammelte Me-Team gestellt hat und die einmal zusammengeschissen hat. Richtig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute direkt gefeuert werden dann, wobei so der Typ, der für das Antennagate zuständig war und sowas, der ist ja dann auch, glaube ich, gegangen. Aber also ich glaube, dass ich glaube, keine Firma kann es sich leisten, irgendjemand zu feuern wegen eines Fehlers oder sowas. Aber so diese Bereitschaft, wir machen mal einen Fehler und dann müssen dann müssen natürlich auch alle Strukturen so sein, dass man den Fehler möglichst schnell wieder aus der Welt schafft. Das ist, glaube ich, bei Apple leider nicht so gegeben. Also auch da ist man bereit, durchaus ein bisschen, was heißt bereit, aus Fehlern zu lernen. Jeder ist hoffentlich bereit, aus Fehlern zu lernen. Wir sind gerade. Aber ich glaube, das ist da nicht so ausgeprägt. Also so dieses, wir machen Fehler und wir entwickeln Strukturen, in denen man Fehler schnell beseitigen kann. Ich glaube, so dieses Eingeständnis ist nicht so extrem häufig.
Ja. Ja. Ja, krass. Beim letzten Mal haben wir dann noch über The Circle geredet. Das Buch von Dave Eggers, das lese ich gerade. Ja. Hast du, glaube ich, auch gerade angefangen?
Genau, ich habe das ein bisschen angefangen zu lesen, weil mich so viele Leute drauf mit der Nase drauf gestoßen haben.
Also das ist gerade so ein bisschen so, dass der große, gehypte, fiktionale Silicon Valley-Roman, da geht es darum, dass eine junge Frau bei einem Silicon Valley-Konzern anheuert, der natürlich erfunden ist. The Circle gibt es natürlich nicht und da ist so eine Mischung aus vielen Silicon Valley, also von der Idee her, ne, es hat da viele Elemente von vielen unterschiedlichen Silicon Valley Firmen, also so Google, Facebook, Apple, findet sich überall Elemente sozusagen dort wieder, die so ein bisschen diese Firmenkultur integrieren, ist aber auch gleichzeitig halt so ein nochmal ein größerer Monopolist, als es den halt tatsächlich gibt, sondern tatsächlich auch wie als ob man fusionieren würde, Apple, Facebook, Google. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist wirklich so das Social Network, das alle nutzen. Das ist die Suche, die alle nutzen und der Hardwarehersteller, den alle benutzen. Und damit hat er sozusagen diese ganze vertikale Integration, den ganzen Stack sozusagen unter Kontrolle und alle Leute auf der Welt oder halt ein Großteil der Leute auf der Welt nutzen diesen Service von diesem Unternehmen und die Produkte von diesem Unternehmen und die gelten als die Innovatoren und so weiter und so fort. Und das ist ganz spannend, weil dort natürlich so ein paar Elemente halt auftauchen, die man jetzt zum Beispiel aus Max' Schilderung auch kennt, insofern, dass halt das natürlich mit weitem Abstand eine krassere Willkommenskultur gibt, dass dort halt, sag ich mal, das Geld lockerer sitzt als bei anderen Firmen, dass halt bestimmte Prozesse dort durchdachter sind, dass bestimmte Benefits für die Mitarbeiter gelten, die man halt so von anderen Firmen nicht kennt. All das ist dort sozusagen gespiegelt und nochmal übertrieben eigentlich. Also dort
und dass die Leute sehr, sehr gerne da arbeiten, die Mitarbeiter.
Und dass die Leute sehr, sehr gerne dort arbeiten natürlich. Aber dass halt dort auch sozusagen so eine Filmkultur gelebt wird, die dann halt auch sehr, sehr stark vermittelt wird, dieser jungen Frau, May heißt sie, und sie dort integriert wird. Und das Ganze wird dann aber natürlich immer weiter übersteigert, sodass, sag ich mal, diese Integration in die Firmenkultur für diese May halt immer krasser wird. Also das heißt also, die sozialen Verpflichtungen, die sich aus dieser Firmenkultur ergeben, so wir sind alle eine Community und wir müssen immer alles zusammen machen und du musst immer sagen, wenn du Dinge tust und so weiter und so fort, das wird dann halt irgendwie ganz krass in ihr aufoktroyiert und das wird dann halt immer krasser und immer schlimmer. So dass man sich halt wirklich irgendwie im Roman immer weiter, je weiter man liest, kriegt man halt immer so, oh, mir wäre das alles zu creepy und zu integrierend und also wenn man das so liest, da kriegt man halt relativ schnell so eine Gänsehaut und denkt sich so, oh, das ist mir zu krass, ja. Und und das sind interessante Sachen. Also das ist der eine Aspekt, dann sozusagen dieses, wie diese Firmenkultur halt immer durch so einen sozialen Druck halt immer krasser auf ihr lastet. Sie wird dann zum Beispiel irgendwie eingeladen, muss dann so ein Mitarbeitergespräch führen, weil sie mal auf so einem Brunch nicht war, von dem sie nicht erfahren hat, ja, irgendwie, obwohl sie dort eingeladen war und dann war sie nicht diesem Brunch und dann gibt es gleich ein Mitarbeitergespräch, wo alle Leute sich sehr, sehr böse angucken und sehr, sehr enttäuscht von ihr sind, menschlich und also es ist halt ziemlich krass. Und das andere ist dann aber auch sozusagen, was diese Firma sozusagen außen hin macht, die haben dann halt sozusagen, man muss halt dazu sagen, es ist halt wirklich so die Post-Privacy-Firma, die dann halt sozusagen so totale Transparenz der Welt halt so als ihr totales Firmenmotto so aufgebaut hat. Unter anderem ist halt eins ihrer neuesten Produkte eine Videokamera, die halt in Super HD irgendwie für irgendwie $50 kannst du die halt irgendwo hinstellen. Und die nimmt halt in Super HD halt alles auf und sendet das irgendwie ohne Probleme über Satellit, macht das per Internet einfach verfügbar. Ja? Also du kannst halt einfach hier so einen Haufen von diesen Kameras machen und die irgendwo hin platzieren. Die sind so klein, man sieht sie gar nicht. Und die nehmen dann halt diese ganze Welt auf. Und daher gibt es dann tatsächlich so eine Firmenvision mit, wir machen die gesamte Welt transparent, indem wir halt überall diese Sachen machen und dann gibt es keine Polizeigewalt mehr und dann gibt es halt irgendwie kein Verbrechen mehr, weil halt alle, man sich nie sicher sein kann, dass man halt irgendwie aufgenommen wird. Ja, also sozusagen Kontrollverlust at its best sozusagen. Ja, also erster Teil des Kontrollverlusts, wenn ich jetzt mal mein Buch sozusagen zur Grundlage nehmen würde, wäre jetzt der erste Treiber, dass wir alles mit Sensoren ausstatten und einfach alles aufnehmen. Und das halt sozusagen übersteigert als ein Produkt und zwar auch wirklich so mit dem konkreten Ziel, nicht nur irgendwie so, ja, wir haben hier eine Technologie gebaut, also wie das jetzt sozusagen im realen Silicon Valley passiert, so, wir haben eine Technologie gebaut, mit der man folgende Dinge tun kann und dann passiert dann halt das Unvermeidliche, dass die Leute diese Technologie auch benutzen und dann wird halt einfach mehr aufgezeichnet und Dinge aufgezeichnet, von denen man vorher nicht wusste, dass sie aufgezeichnet werden, sondern halt wirklich auch mit der Mission, ja, sich hinzusetzen so und sagen, hier mit diesem Gerät können wir die ganze Welt aufzeichnen. Dann haben wir alles verdatet und dann wird alles gut. Ja? Also so ein bisschen übersteigert halt. Mhm. Also dieser ganze Dave Eggers Roman ist halt so eine totale Satire eigentlich. Also so eigentlich eine Karikatur von Silicon Valley. Das ist halt recht spannend. Also weil ich da halt tatsächlich natürlich auch so ein bisschen teilweise die Dinge wiederfinde, die ich da halt auch in meinem Buch sozusagen schreibe. Allerdings in einer Form übersteigert und unvollständig, dass sie natürlich dann wirklich zu so einer Horrorvision werden. Ne? Also zum Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, dass vieles von dem, was dort geschildert wird, von der Ideologie dieses The Circle-Unternehmen, könnte man durchaus als Filtersouveränität, wie ich sie in meinem Buch beschreibe, nehmen. Allerdings ohne das Konzept der negativen Filtersouveränität. Also positive Filtersouveränität im Sinne von, ich stelle Daten bereit und indem ich Daten bereitstelle, tue ich der Welt einen Gefallen, ja, weil ich dann sozusagen die Datenverarbeitungskapazitäten und Datenverarbeitungsmöglichkeiten aller anderen Menschen vergrößere. Das ist sozusagen diese positive Filtersouveränität. Und dann gibt es aber noch die negative Filtersouveränität im Sinne von, ich muss halt aber auch die Möglichkeit haben, mich von Informationen abzuschotten, mich von Informationen oder von Leuten mich dagegen sozusagen, halt, ich habe das Recht, mich gegen Informationen abzuschotten. Einfach so, das ist so groben gesagt negative Filtersouveränität. Und das gibt zum Beispiel dort gar nicht. Ne? Also da wird dann halt auch der May gesagt, pass mal auf, also wenn du halt jetzt irgendwie Kanu fährst, ja, dann musst du auch gefälligst in der Kanu-Gruppe bei uns in dem Social Network drin sein und diese Kanu-News abonniert haben. Und wenn du davon etwas nicht mitbekommst für so ein Kanu-Treffen, dann werden wir ganz doll einen sozialen Druck auf dich ausüben. Ja? Also sozusagen negatives Filter-Souveränität gibt es dort halt auch gar nicht, sondern jeder muss dann halt mit allen Informationen dealen und wenn er davon überfordert ist, dann gibt es halt auch keine Excuse dafür und so, ja. Und das ist halt schon natürlich sehr tendenziös, ist natürlich sehr übersteigert, sehr und natürlich nicht wirklich realistisch oder so etwas, ja, in vieler Hinsicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie eine spannende Lektüre, um zu sehen, wie man halt so etwas weiterdenken kann, ja, oder wie man so etwas so eine Dystopie reindenken kann.
Also, ja, ich bin ja noch ganz am Anfang, das heißt, ich bin ja noch im angenehmen Teil des Buches sozusagen. Also jetzt mit meiner Erfahrung. Also, was ich sagen, also ich habe nicht das Gefühl, dass auf irgendjemanden da sozialer Druck aufgebaut wird, sich doch gefälligst hier irgendwie auch so im Privatleben da einzuhalten. Es wird einem sicherlich, also es wird so ein bisschen, es werden Angebote geschaffen, um sich also jetzt gerade für mich, ich bin jetzt im Augenblick noch alleine, meine Frau ist noch in Deutschland und darum ist das für mich eigentlich total angenehm. Also wir werden zum Beispiel, wir waren am Wochenende, war ich mit ein paar Kollegen mal wandern und so und wandern waren wir. Einmal haben wir so eine Paddeltour über den Pazifik, beziehungsweise leider nur über die, also in Moon Bay Valley. Ah, jetzt habe ich den Namen des Orts vergessen. Irgendwas mit Moon, Half Moon Bay, genau, das war der Name des Orts. Dass wir da rumgefahren sind und sowas, das wird alles gemacht. Auf der anderen Seite hier gerade bei besagten Android-Typen, mit dem ich mich heute unterhalten habe. Ich kann mir nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass der sich von irgendjemand dazu zwingen lässt, jetzt gefälligst alle möglichen Sachen auf Facebook zu posten oder weiß der Teufel was. Sondern ich glaube einfach, wenn du einen vernünftigen Job machst, dann hat damit keiner ein Problem und dann machst du den halt. Was
hat May am Anfang aber auch alles gedacht.
Ist halt so dieses Gefühl da, wenn Firma funktioniert halt darüber, dass sich auch die einzelnen Bereiche untereinander kennen, dass man immer in jedem Firmenbereich jemanden kennt und auf den man im Zweifelsfall zugehen kann und Probleme halt darüber lösen kann, dass man halt einfach jemanden direkt da drin kennt und da nicht mit irgendeiner anonymen Masse kommuniziert, sondern halt mit jemandem, den man irgendwo mal kennengelernt hat. Und dafür wird auch gerade diese Zeit jetzt am Anfang sehr stark, also wir werden auch darum in einer riesengroßen Gruppe machen wir sehr, sehr viel gemeinsam, also während der Arbeitszeit, einfach damit wir Zeit miteinander verbringen und mit Mitarbeitern, die wieder in andere, also nicht nur hier in Menlo Park bleiben, sondern auch in andere Bereiche, also egal in welchem Land man sozusagen ist, man macht offensichtlich die Einführung hier in Menlo Park, damit ich dann auch mal Mitarbeiter in Seattle oder in London oder sonst wo gesehen habe, damit, wenn man mal mit London zu tun hat, man da nicht einfach mit irgendjemandem spricht, sondern man ein Bild im Idealfall vor Augen hat. Also das ist, glaube ich, so dieser Gedanke dahinter, dass halt so ein Produkt zu entwickeln, halt ein Social Network zu bauen, ist halt auch eine soziale Aufgabe. Das kriegt halt einer alleine nicht hin und darum musst du halt Teams schaffen, die miteinander möglichst gut kommunizieren und möglichst reibungslos, und das ist sozusagen das Hauptproblem bei dem Ganzen und darum wird das Ganze so gefahren. Ich halte The Circle in erster Linie für einen Roman, der halt gerne verkauft werden möchte und sich jetzt nicht so extrem sehr an der Realität orientiert oder halt nur in Details. Aber wer weiß, vielleicht in einem halben Jahr stelle ich dann fest, dass ich eingecircled bin.
Ja, genau, bist du dann eingecircled. Dann ist es voll zu spät, Max. Dann müssen wir ein Aufsteigerprogramm machen.
Ja, aber das ist echt spannend, wie so, da habe ich neulich, also ich meine, wie unfassbar weltbewegend diese ganze Technologie geworden ist. Also ich habe das, ich weiß noch, als ich Schüler war und als, ja, du warst halt so der Nerd und du hast dich mit Computern beschäftigt und niemand wollte was mit dir zu tun haben. Und im Großen und Ganzen ist das ja bis heute immer noch so. Außer dass halt alle unsere, also die Tools, die wir jeden Tag programmieren, dass die wirklich in den Alltag für alle Menschen übergegangen sind. Und dass halt so auf der einen Seite halt das Wissen darüber eigentlich, was wir hier als, ich habe dieses Bild gepostet, we are awful magicians, glaube ich war es. Wir sind halt schlimme Magier oder schlechte Magier und für Menschen da draußen es erscheint das, was wir machen, wie Magie, und aber irgendwie Scheißmagie, weil
jede hinreichend komplexe Technologie erscheint Leuten, die sie nicht verstehen, als Magie oder so.
Genau, also, und in dem Moment
von William Gibson oder was?
Genau. Aber in dem Fall halt Scheißmagie, weil halt sie funktioniert nicht hinreichend perfekt, sondern sie funktioniert.
Da gibt's auch einen schönen. Genau, da gibt's Technologie ist Technik, die noch nicht ganz funktioniert.
Ich habe von Phil, diesem Berliner Künstler, ist das, finde ich das Zitat sehr schön: Technologie, die kleine hässliche Schwester der Magie. Ja, was ich halt spannend finde, ist halt so auf der einen Seite halt, wie da vor der Angst da ist, weil man es halt nicht versteht und weil es ja auch unfassbar schwer zu verstehen ist, muss man ja auch sagen. Und auch als jemand, der da drin ist, ich verstehe das ja bei weitem nicht alles, um Himmels Willen. Oder ich verstehe nicht einen Bruchteil davon. Aber auf der einen Seite halt, man hat keine Ahnung von, und auf der anderen Seite aber eben gibt es unfassbar viele Vorurteile und Unwissenheit und berechtigte Ängste natürlich auch davor. Und das wird dann, glaube ich, also so dieses Zerrbild davon ist sehr spannend. Also zum Beispiel, was ich unfassbar spannend finde, ist halt, wie sehr sich die Wahrnehmung hier vor Ort auf diese ganzen Unternehmen von der, die ich in Deutschland erlebt habe, unterscheidet. In Deutschland sind Facebook, Google und Apple, das ist ja quasi oftmals noch Amazon mit rein, dieser Dreiklang der
drei Reiter der Apokalypse.
Die drei Reiter der digitalen Apokalypse, genau. Und die wären ja auch so quasi, als ob sie die Welt unter sich aufgeteilt hätten und mehr oder weniger Zwillinge wären, die halt sich nur vom Namen her unterscheiden und vielleicht ein bisschen vom Geschäftsbereich. Und halt die bösen amerikanischen Unternehmen. Hier hingegen ist das, gerade bei Apple ist das echt krass, da sehe ich öfters mal, ist das halt, Apple ist halt der kleine Computermacher von nebenan. Das ist so wie man zu seinem Bäcker geht in Berlin, so kauft man sich hier halt ein Apple-Produkt. Und das fängt damit an, dass ich meine Vermieter hier zum Beispiel, bei denen ich hier bin, die haben mir neulich erzählt, ich möchte jetzt... dass sie, ja, eigentlich müssen wir dir mal vorstellen, wir haben hier einen Freund von uns, der ist Apple-Mitarbeiter, Nummer einstellige Mitarbeiterzahl. Und so, what? Okay, wie heißt der denn? Und dann haben die den Namen gesagt. Und es ist halt, ja, der Typ, der Name ist mir von ihm, ist mir ein Begriff, weil halt der sehr coole Programme entwickelt hat und APIs für den ersten Macintosh damals. Und,
würde ich den Namen nicht sagen?
Na doch, sage ich ihn, Bill Atkinson. Also das ist ja, die sind halt mit dem befreundet. Und das kommt halt daher, weil halt, wenn du hier aufgewachsen oder wenn du hier lebst in dieser Region, dann gehst du halt und deine Kinder gehen in eine Schule, dann gehen sie halt mit Apple-Mitarbeitern zur Schule, dann gehen sie mit Facebook-Mitarbeitern dann demnächst zur Schule und mit Google-Mitarbeitern.
Also mit den Kindern von denen.
Mit, ja, stimmt. Ja, nee, wir gehen auch alle zur Schule. Das ist halt das nicht erzählt.
Geht nochmal in die Schule.
Und schon
hat. Muss nochmal die dritte Klasse nochmal nachholen.
Genau. Und dadurch hat das hier für die Leute dadurch ist das hier total selbstverständlich, dass man Apple-Produkte hat. Dadurch haben auch Leute, die bei uns, also wie die Vermieter in der ersten Wohnung, die wir hatten, die haben halt von Technik keinen blassen Schimmer. Und das wäre so in Deutschland, wären die, glaube ich, wären die totalen, irgendwie hätten sie sich jetzt doch ein Android-Telefon aufschwatzen lassen vom Händler, aber ja, eigentlich, und sie wissen ja eigentlich gar nicht, wie das geht, und ich will doch eigentlich nur telefonieren. Und da in San Francisco war der Mann total stolz drauf, also wie gesagt, die hatten eigentlich von iPhones auch keinen blassen Schimmer, aber hat mir stolz erzählt, dass er jedes iPhone, was bisher rauskam, am ersten Tag besessen hat. Und weil so ein bisschen so, man muss die nicht unterstützen, aber weil ist ja hier und so, und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist schon mal eine sehr andere Wahrnehmung als die ich in Deutschland erlebt habe. Das ist hier halt, man kennt sich.
Ja, ja klar. Also wenn dann halt auch überall die Mitarbeiter rumspringen und jeder jeden zumindest irgendwie über Ecken kennt.
Irgendwann
ist das auch ein ganz anderer Bezug natürlich auch.
Mit dem Dropbox-Mitarbeiter, der ich vom Fußballplatz geschmissen hat und sowas. Hey, den kenne ich doch.
Genau, das ist doch das. Den kennt man noch.
Das verbindet doch.
Das letztens vom Fußball. Ach ja.
Ja, also, aber ist halt so das ist, gerade, also gerade in Bezug auf Apple erlebe ich das echt sehr, sehr, finde ich das sehr, sehr spannend. Und, ja, dadurch sind halt die Ängste auch. Und ich bin jetzt halt für alle hier in der Straße, ich habe auf Facebook habe ich auch so eine kleine Geschichte geschrieben, wie ich bei einer Amazon-Lieferung die falsche Adresse angegeben hatte. Und dadurch hier bei den wirklich nicht, also ich hatte da echt Schiss, weil es war dunkel und so. Und das machten so den Eindruck, als ob die, und man weiß ja nicht, vielleicht haben sie wirklich eine, als ob sie eine Schrotflinte hinterm Haus hätten. Und darum bin ich da halt. Draußen gab es keine Klingel und dann bin ich halt auf dieses Grundstück drauf, habe da den Zaun, den Riesen aufgemacht. Hämmerst du nebenbei, Michi?
Hä? Was, Heller?
Hämmerst du nebenbei?
Nein, nein, das ist hier, die Bergen hier rum.
Okay. Genau, und dann bin ich auf dieses Grundstück drauf und Stand Your Ground oder gibt es sowas in Kalifornien auch so ein Gesetz, mich so ein bisschen gefragt und habe probiert, möglichst viel Krach zu machen, damit sie im Zweifelsfall so auch, wer so viel Krach macht, der ist kein Einbrecher. Und jetzt hatte ich nicht nur die Amazon-Lieferadresse falsch angegeben, sondern auch die Adresse bei Facebook, also bei bei Facebook in mein Arbeitstool da quasi, hatte ich das als Adresse eingetragen, sodass mein erster Gehaltscheck bei denen gelandet ist.
Und ach was, die schicken das nach der Adresse, die du bei Facebook angegeben hast. Das ist ja geil.
Nein, nicht bei der, also es gibt nochmal so ein separates Arbeitstool, wo ich die halt eintragen musste. Aber okay. Da krieg ich halt einen Check zugeschickt. Die kommen dann also irgendwann kriegen sie dann hier auch, das dauerte wohl ein bisschen, aber dann klappt auch eine Überweisung. Aber der erste Scheck kommt halt tatsächlich, das erste Gehalt kriegst du als Scheck. Und dann bin ich halt bei denen vorbeigegangen und zu dem Zeitpunkt kannten sie mich schon. Jetzt beim zweiten, also beim ersten Mal waren sie dann im Endeffekt auch relativ nett, aber jetzt beim zweiten Mal, als ich da war, halt mit Absender Facebook auf dem Brief, war dann, oder vielleicht auch einfach, weil sie nett sein wollten, wer weiß, aber kamen sie dann raus, haben sich mit Handschlag vorgestellt und hallo, ich bin Will und so und ja, welcome to the neighborhood und so. Das war sehr, sehr nett. Aber ich bin jetzt hier halt in der Straße derjenige, der bei Facebook arbeitet und das ist irgendwie, bin ich sozusagen der Typ, der in die Welt da reinreicht. Schon sehr lustig.
Ja, das bist du jetzt auch in Deutschland.
Jetzt bin ich jetzt auch in Deutschland, der Typ, der bei Facebook
arbeitet. Zumindest in der Deutschland-Podcast-Szene bist du das jetzt.
Das stimmt. Ja, heute haben noch zwei ehemalige Kollegen von mir auch angefangen, bei Facebook zu arbeiten. Habe ich auch schon getroffen. Und ja, also es ist tatsächlich von innen doch alles zum einen beeindruckender, als ich gedacht hätte, sozusagen. Auf der anderen Seite aber eben, bei Facebook wird auch noch mit Wasser gekocht. Wir sind halt nur verdammt schlechte Magier. Das ist, das ist vielleicht auch was man, also es ist ein dämlicher Satz, aber wenn man, wir haben ja öfters mal so, nehmen wir mal an, zum Beispiel in Bezug auf die NSA. Da wird ja öfters mal so dieses gesagt, ja, die bei Facebook, die wussten noch davon, dass das ihre Leitung abgehört werden. Weil das ist doch, das müssen die doch gewusst haben. Und wenn man in diesem System, also wenn man da drinne steckt und halt sich da irgendwie vorne steht ein Netzwerktechniker vor dir, der das Thema auch offensiv anspricht und sagt halt, ja, und das ist, und das und das. Und dann wird dir halt irgendwann klar, also der wusste mit ziemlicher Sicherheit definitiv nichts davon. Und dass du kannst, glaube ich, sowas, also ich meine, selbst wenn, weiß ich natürlich nicht, ob Mark Zuckerberg nicht was davon gewusst hat, aber der kann ja nun auch nicht rumrennen und allen erzählen, verschlüsselt mal nicht die Leitung, sondern es ist halt wirklich was, was sie einfach übersehen haben und was dann sozusagen probiert wird abzuschalten. Und die Menschen, die bei Facebook arbeiten, das sind jetzt nicht alle gnadenlos überzeugt. Also man trifft regelmäßig auch irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich hab ziemliche massive Vorbehalte gegen Facebook oder die Art und Weise, wie das gemacht wird und folgende Bedenken habe ich gehabt und das und das und das und das und das und das. Also ich wette, dass CCC-Mitglieder bei Facebook arbeiten, zum Beispiel. Und dass die nicht jeden Tag irgendwie ihr Rückgrat runterschlucken, sondern dass die einfach ihre Bedenken, die sie haben, genauso einbringen und dass die auch ernst genommen werden. Das ist was tatsächlich, was ich im Augenblick noch ziemlich fest, also was ich ja glaube, dass das einfach so ist. Und das macht's, glaube ich, also Die Firmen sind nicht so homogen, wie sie von außen vielleicht wirken, aus 9000 Kilometer Entfernung.
Ja, klar. Ja, ich das ist eigentlich logisch. Ist natürlich, dass die haben ja verschiedene Zugänge. Die haben ja mal nicht nur eine Sache, sondern die haben dann halt ihre offiziellen, ihre Warrants, dann haben sie ihre inoffiziellen Reinhack-Schnittstellen und dann haben sie vielleicht nochmal irgendeinen geschmierten Mitarbeiter, was weiß ich, ja. Also die sind da ja sozusagen mehrfach parallel dran. Also ich glaube, ehrlich gesagt, egal was Facebook sagt und egal was man du jetzt von innen ist, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass deine Daten bei Facebook oder NSA sicher sind.
Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Sicherheitsversprechen machen, um Himmels Willen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ja, es ist so dieses Bild, dass man halt von außen vielleicht gerne und was von außen vielleicht auch total glaubhaft wirkt, so dieses... Die wissen doch alle genau, dass da abgeschnüffelt worden ist. Also alle definitiv nicht. Wenn überhaupt, dann ein kleiner Teil. Weil ich glaube, da sind sehr viele Leute dabei, für die es eine persönliche Niederlage waren, als sie erfahren haben, dass wo da abgehört wird.
Ja, das glaube ich auch.
Also und aber ja, das ist also. Ist halt, ja, ist halt von weit weg, sieht es halt immer ein bisschen einfacher aus, als wenn man drin steckt.
Ja, krass, ey.
Ja.
Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz auf Sobux eingehen? Oder
wenn du dazu was weißt, können wir es gerne machen. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen.
Es war auch irgendwie so eine ganz zufällige Geschichte, dass Sobux ist ja eigentlich letztes Jahr bei der Buchmesse vorgestellt worden, bei der Frankfurter Buchmesse.
Genau.
Mit der Closed Beta. Gab es dann so per Invite konnte man dann da reinkommen und halt das System testen. Und die Testergebnisse waren wohl nicht so berauschend. Also jedenfalls waren die Leute sehr unzufrieden. Und dann haben sie sich jetzt irgendwie ein Jahr lang hingesetzt und haben das ganze Ding mehr oder weniger nochmal neu gemacht. Und ist dieses Jahr wieder auf der Buchmesse released. Und zwar richtig released. Zwar auch noch Beta, aber halt offene Beta. Und ja, und es war interessant, weil ich war halt mit meinem Buch relativ genau ja auch zur Buchmesse fertig. Und da bot sich das natürlich an, dass ich dann sozusagen als einer der wenigen Release-Candidates, also eine der wenigen, sag ich mal, Bücher, mit denen sie anfangen.
Ja.
Ich glaube, 10 Stück sind das insgesamt, mit denen sie jetzt angefangen haben. Und von da bin ich jetzt sozusagen, ist mein Buch eines davon. Und das war eigentlich ganz spannend, weil das natürlich dann so eine Art, das sind so 2 neue Produkte, die gerade draußen sind, die miteinander jetzt korrespondieren. Und dann weiß man immer nicht so genau, was jetzt welcher Effekt jetzt dem einen oder dem anderen Produkt zugeordnet ist. Also mein Buch ist jetzt definitiv mit Abstand das meistdiskutierte, also mit weitem Abstand das meistdiskutierte auf diesen Sobux.
Cool.
Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Kommentare, auch viele kritische, auch ein paar Fehler, die ich auf jeden Fall, die mir dann nachgewiesen worden sind und die ich dann in der neuen Auflage dann hoffentlich ausmerzen werde. Und ja, jedenfalls...
Wie ist das denn für dich als Autor? Das ist natürlich echt mal spannend. Also das ist jetzt eine Plattform, die darauf basiert sozusagen. Also ich sag jetzt mal kurz, was ich so von Sobux mitbekommen habe bisher und du korrigierst das dann und packst mal deine Sicht oben drauf. Und so lange sägst du dir noch ein bisschen in den Zähnen rum, während ich das alles erzähle.
Säge nicht mehr.
Genau. Ja. Ja, also das ist eine Plattform, die sozusagen, wo die Bücher erstmal nicht im E-Book-Reader oder mit irgendeiner Spezialsoftware gelesen werden, sondern ganz normal im Browser. Aber eben halt dadurch auch synchronisiert über alle Geräte hinweg, und das könnte ja schon alles ganz bequem sein, aber eben, dass man auch mit anderen Lesern beziehungsweise im Idealfall auch dem Autor über einzelne Passagen diskutieren kann.
Und genau, also man kann so ein bisschen, also man kann einzelne Sätze markieren und dann kann man da einen Kommentar schreiben.
Okay.
Und auf den Kommentar kann man wiederum antworten. Außerdem gibt es halt eine ziemliche, eine Integration für Twitter, Facebook, sodass man einzelne Passagen oder Seiten teilen kann. Ne? Mhm. Also man kann immer auf eine Seite linken und dann ist die auch, selbst wenn sie sozusagen in der Kaufversion nicht völlig öffentlich ist, ist diese Seite dann aber durchaus lesbar.
Okay. Ne?
Wo dieser Satz steht.
Um sozusagen, um ein bisschen anheizen zu können.
Genau, um halt diskutabel zu sein, um halt im Social Media stattfinden zu können. Das war so ein bisschen die Idee. Dass halt sozusagen Buch und Buchteile und Sätze aus Büchern, ne, die halt in Social Media stattfinden können. Weil das hast du immer das Problem, du willst ja immer linken und das geht halt nicht. Und da kannst du dann halt auf eine Seite linken und dann ist diese Seite auch für alle accessible, über diesen Link kommen. Das heißt aber nicht, dass du halt das ganze Buch lesen kannst, sondern dann erstmal nur diese Seite. Und wenn du halt mehr lesen willst, kannst du das Buch kaufen. Also mein Buch ist jetzt dort für komplett frei. Deswegen ist halt jede Seite sozusagen, kann jeder umsonst lesen bei mir. Und ja.
Und wie ist das? Also hast du da schon mit, wie sind so die Kommentare, die du gekriegt hast? Also ist da ist viel Müll dabei? Ist das viel Qualität dabei? Gehst du darauf ein? Wie reagieren die Leute, wenn sie mitkriegen, dass da der Autor ihnen antwortet?
Also es ist keine Trollerei drin. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin nicht darüber informiert, ob die Redaktion oder das Community-Management da schon eingegriffen hat, ob da Trollkommentare aufgelaufen sind. Jedenfalls sind keine da. Die Anmerkungen sind alle bisher inhaltlich bezogen, was sehr gut ist. Es gibt, das Sobux hat ein strukturelles Problem Und zwar, wenn du einen Blogpost kommentierst, ne?
Ja.
Dann kann man eigentlich davon ausgehen oder sollte man davon ausgehen, dass derjenige, der das kommentiert, den Blogpost gelesen hat. Ich weiß, es ist in der Realität oft nicht so, aber eigentlich kann man davon ausgehen und es ist auch erwartbar. Mhm. Problem ist bei So-Books, dass natürlich die meisten Leute, die an einer bestimmten Stelle etwas kommentieren, das Buch noch nicht gelesen haben.
Klar.
Das ist auch nicht erwartbar, dass sie es gelesen haben an der Stelle, wo sie kommentieren. Und deswegen habe ich ganz oft Kommentare, wo Leute sich darüber beschweren oder nicht darüber beschweren oder eine Anmerkung machen, die dann halt eh irgendwie ein paar Sätze später oder ein paar Seiten später halt kommt. Oder halt nochmal irgendwie sagen, so, warum gehst du jetzt nicht darauf ein oder das kritisieren, und obwohl das halt im Buch dann halt einfach ein bisschen später kommt. Ne? Mhm. Und das heißt also, da gibt es dann halt, das ist so ein strukturelles Problem bei So-Books, das kann man jetzt auch nicht lösen. Ne? Aber da hat ganz, ganz viele von den Kommentaren hätte man sich sparen können, sage ich mal, wenn man das Buch weitergelesen hätte. Was jetzt kein Vorwurf an die Kommentierenden ist, sondern halt ein Problem, das halt bei So-Books einfach sozusagen strukturell besteht. Ne? Das man eigentlich, um ein Buch qualifiziert kommentieren zu können, müsste man es gelesen haben, aber man kann natürlich nicht erwarten, dass man beim Lesen, dann wäre die ganze Idee, dass das beim Lesens kommentieren wäre dann ja nicht mehr praktikabel.
Aber man könnte natürlich dagegen vorgehen, was weiß ich was, dass man dann irgendwie, weil die meisten Leute werden ja dann hoffentlich kommentieren und danach weiterlesen, und dann stellen sie ja vielleicht fest, scheiße, das war ja ein ziemlich dämlicher Kommentar oder ein Kommentar, der sich von ganz alleine erledigt hat. Und dann könnte man ja sowas machen, wie, dass man für die nächsten 4-5 Seiten den Kommentar einfach noch löschen kann oder dergleichen. Also, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat zu sagen, ach, sorry, war gar nicht so gemeint, bevor du den überhaupt gesehen hast.
Ja, ja. Also das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ich weiß nicht, ob die Leute das machen würden. Also bisher ist es jedenfalls nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, es ist interessant. Also ich finde es tatsächlich spannend, dass das halt so munter kommentiert wird und auch kritisch kommentiert wird. Und teilweise ergeben sich dort auch schon ganz interessante Diskussionen. Also noch nicht so richtig super spannend, aber halt schon auf so einem Blog-Niveau spannend. Passiert da schon ein bisschen was. Und manche Sachen haben mir auch sogar weitergeholfen, also wo dann halt Fehler korrigiert wurden, also oder angemerkt wurden, die ich dann halt tatsächlich jetzt demnächst verbessern werde. Und ja, also ich fand es bisher ganz cool vom Ansatz her. Technisch ist das Ganze noch nicht wirklich ausgereift, das muss man sagen. Also da ist noch viel, viel Buggy-Zeug dabei, und ich kann mir vorstellen, dass wenn, sag ich mal, die Technik irgendwie runterlaufen würde, dass dann auch mehr stattfinden würde.
Okay.
Aber es ist halt tatsächlich, also ich glaube, in meinem Buch ist halt definitiv, es ist halt, wie gesagt, das mit Abstand meist das Kommentierte. Und insofern kann ich mich da, glaube ich, nicht beschweren.
Okay.
Ja, das war so ein bisschen Review So-Books.
Okay. Ja. Ich krieg jetzt so in Deutschland, ich habe irgendwas von einem Neonazi-Aufmarsch in Köln mitbekommen, und
das war krass, ja, gestern, ne? In Köln waren Hooligans zusammen mit Neonazis, wobei da die Grenze, glaube ich, echt fließend war, weil sie alle mehr oder weniger doch sehr fremdenfeindlich aufgetreten sind. Also die Demonstration richtete sich gegen Salafisten und damit natürlich erstmal hat sie eine Tendenz, eine Anti-Islam-Demo zu sein, und das war sie auch, zu einem Großteil wahrscheinlich. Also
ja.
Sie sind halt, wie gesagt, mit Nazis zusammenmarschiert, sie sind mit Pro-NRW zusammenmarschiert, und deswegen, ich würde schon sagen, die Leute kann man, also man kann durchaus auch Nazi-Demo sagen, das ist durchaus gerechtfertigt, obwohl das wahrscheinlich viele
Man
Leute
kann durchaus umgangssprachlich von Nazi-Demo sprechen.
Ja, also ich glaube, viele Leute sehen sich halt sozusagen kulturell eher aus dieser Hooligan-Szene, und die sich ja jetzt nicht unbedingt einem politischen Lager zuordnen lässt. Aber da sie halt hier wirklich islamophob aufgetreten sind und mit Nazis marschiert sind, kann man definitiv Nazi-Demo sagen.
Ich finde das tatsächlich, also ich finde das so ein bisschen krass, dass sich da so zurückgehalten wird. Also, dass man so dieses, dass das eben, also in einem Artikel, in dem so quasi drin steht, so, ja, Hooligans und von denen einige der rechten Gesinnung zuzuordnen sind, bla 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 bla. Und dann steht, ja, und auf der anderen Seite waren linksorientierte Gegendemonstranten. wo man dann sozusagen, naja, vielleicht, eigentlich sollte ja auch die Mitte theoretisch gegen Nazis demonstrieren, aber so dieses Menschen als links einzuordnen und so den Stempel aufzudrücken, da sind offensichtlich die Hemmungen relativ schwach, wohingegen Menschen als rechts zu bezeichnen, bloß weil sie mit Sieg Heil rufen, durch die Straße laufen und Ausländer jagen, was ja gestern einfach massiv gemacht worden ist, das überrascht mich dann doch sehr, muss ich sagen. Also es ist,
ja, das stimmt, ja.
Und ich fand auch heute, ich habe heute irgendwo gelesen, dass hier de Maizière fordert, dass man doch mehr Gesetze gegen islamischen Terror und so, wo ich denke so, also ist das jetzt die neue Terrorgeneration, dass Islamisten es schaffen, ohne dass sie irgendwas machen, unbescholtene Bürger dazu zu bringen, Terroristen zu werden. Also ich meine, das ist ja, also die Gefahr ist doch nun, war gestern doch, also nach so einem Tag kann man doch nicht ernsthaft noch von so tun, als ob der Islamismus in Deutschland die größte Gefahr überhaupt wäre. Falls er denn überhaupt eine ist. Das ist natürlich die nächste Frage.
Ja, das Interessante ist ja, also die momentane Diskussion um Islamismus ist ja gar nicht mal die Terrorgefahr im Land, sondern die Angst ist ja vielmehr so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Okay.
Muss die Kreissäge zurückgehen.
Genau, ich muss die Kreissäge zurückgehen. Also die Zähne sind auch langsam sauber. Jedenfalls, ich glaube, die größere Gefahr ist, sie wird ja eher darin gesehen, dass momentan extrem viele Leute aus Deutschland oder insgesamt aus Europa sich diesem IS-Zeug angeschlossen haben und viele davon haben einen deutschen Pass.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, die haben auch, nachdem sie dann irgendwie fertig gekämpft haben oder so etwas, das Recht, wieder zurückzukommen. Und das sind dann natürlich ausgebildete Kämpfer, die eine ganze Menge Scheiße gesehen und mitgemacht haben. Und dass man sich vor denen ein bisschen fürchtet, kann ich jetzt auch nicht ganz, finde ich jetzt nicht ganz unnachvollziehbar. Meine Hoffnung ist, dass halt so wenig wie möglich von den Leuten wiederkommt.
Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also
ich finde die IS tatsächlich auch sehr unangenehm.
Ich bin jetzt definitiv kein Freund der IS, aber ich habe auch das Gefühl, dass da doch eine Menge heißer gekocht wird, als es eigentlich gegessen werden sollte. Also was jetzt so eine andere Geschichte ist, die mir öfters mal durch die Timeline gespült worden ist, ist halt, dass Dieter Nuhr jetzt irgendwie angezeigt worden ist von irgendeinem irgendeinem Moslem, der wegen irgendwie schlechter Witze oder guter Witze, keine Ahnung, und das dann gleich so getan, also das in meiner Timeline auch von Leuten, die sich selber als links bezeichnen würden oder als jetzt kommen die schon wieder und wollen uns den Humor verbieten. Das ist, nein, das sind nicht die.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mitgekriegt, was der Nuhr gesagt hat, aber ich halte eben.
Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, es gibt halt genau eine Anzeige von einer Person. Und es ist nicht, dass es ist, von Plural zu sprechen, ist da einfach Schwachsinn. Es sind nicht die, sondern es ist eine Person. Und wenn halt irgendwie ein durchgeknallter Christ kommt und irgendein Komiker anzeigt, dann ist das, dann spricht man ja auch nicht, oh Gott, die Christen wollen uns den Humor verbieten, sondern dann kriegt man das ja durchaus auch ein bisschen differenzierter hin. Also das ist sowas, was mir gerade irgendwie, die Ängste, nachdem man sozusagen jetzt die ganze Zeit Angst vor Anschlägen im Land hatte, die sich nie bewahrheitet haben. Und ich bin nach wie vor der relativ festen Überzeugung, dass wir das nicht unseren Geheimdiensten zu verdanken haben, sondern einfach, dass es diese Anschläge so extrem nie gab, dass jetzt halt so die Angst vor den, wiederum die Angst vor dem Islam hochgetrieben wird, so jetzt gehen die doch alle zur IS und wenn die dann wiederkommen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleiche Diskussion hatten wir übrigens, glaube ich, auch schon mit Afghanistan, wo auch alle hin, um sich ausbilden zu lassen, hingegangen sind und dann als hochausgebildete Mujahideen wiederkommen, was offensichtlich auch nicht so eingetreten ist. Also es ist irgendwie wirkt mir das Ganze. Aber das macht vielleicht der Atlantik dazwischen. Der ist so ein Hysterieverstärker, habe ich das Gefühl. Also man kriegt ja so, hört ja öfters mal so Geschichten aus Amerika und denkt sich, oh je, dieser Amerikaner. Und jetzt erlebe ich das Ganze auch mal umgekehrt, indem ich plötzlich so ein bisschen eine der ersten Sachen, als ich hier ankam, war.
Dieser Europäer.
Ja, dass irgendwie so, dass ich gelesen habe, dass in Stuttgart die gesamte S-Bahn stillgelegen hätte, weil irgendwo ein Luftballon in irgendwie rumgeflogen ist, frei, der dann von der Polizei abgeschossen worden ist. Ich auch denke so.
Kampfflugzeugen.
So,
was? Wir haben einen Abfangjäger. Das ist tatsächlich wie 99
Luftballon. Das ist wie 99 Luftballon, ja.
Wie Nena gesagt hat, ja. Also, und Nena hat alles gewusst.
Und dass Polizisten auf Luftballons schießen, das erwartet man doch nun wirklich eher in Amerika als in Europa. Also es ist. Und,
da habe ich aber auch nicht so wirklich, aber ich kriege momentan auch wenig mit.
Ja, ja, es ist. Also es
Gott sei Dank.
Es ist so von hier, das ist auch die Zeitverschiebung. Also das ist echt was Lustiges, wenn ich in meine Twitter-Timeline gucke. Also für mich ist ja so, wenn ich morgens aufwache und meinen ersten Kaffee trinke, dann ist es in Deutschland 9 Stunden später. Das heißt, sagen wir mal, hier ist es 10. Dann bildet sich gerade in Deutschland so ein bisschen die Rage-Timeline raus, die halt sich gerade über irgendwelche Dinge aufregen. Und dann, wenn es hier so 11 ist und ich mich langsam anfange zum Frühstück fertig zu machen, dann oder das Frühstück esse am Wochenende, dann gucken halt alle den Tatort. Und das ist offensichtlich, oder ist zumindest mein Eindruck, hat man so ein tagesabhängig. Morgens twittert man eher andere Sachen als abends. Schön, wenn dann sich jemand mal irgendwie eine Studie zu machen könnte. Und für mich funktioniert das halt gerade überhaupt nicht mehr. Für mich halt nachts geht's dann. Also wenn dann so irgendwie, wenn es in Deutschland dann so 4 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens ist, so wie jetzt oder 5 Uhr, dann geht's. Dann sind da nur noch so die letzten Verpennten da, die nicht schlafen können oder beziehungsweise die sowieso immer nachts wach sind. Und das kann man dann wieder lesen, aber das ist leider ein bisschen wenig für mich. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du hast genau das Gegenteil, ne? Du bist. Wenn du gerade so richtig in Rage-Laune bist, dann wachen an Deutschland alle auf und können überhaupt nicht sich mitärgern.
Genau, also es ist jetzt sozusagen. Also wenn ich aufwache, dann ist halt nachtschlafende Zeit in Deutschland. Und so nachmittags, frühen Nachmittag stehen dann die Leute auf in Deutschland und dann kriege ich so die ersten verschlafenen Tweets mit. Und und das Schlimmste ist halt tatsächlich, dass die Deutschen erst so richtig loslegen, wenn ich ins Bett gehe. Ne? Also wenn ich gerade sozusagen so um 0 Uhr mich dann halt jetzt mal pennen will. Ich gucke dann immer noch The Wire irgendwie mal eine Folge bevor zum Einschlafen. Und dann gucke ich das so und dann gucke ich nochmal an die Timeline und dann geht da halt immer noch irgendwelche Dinge ab. Und die sind dann halt so gerade so die Abend-Timeline. Und die ist auch mal relativ gut frequentiert. Da wird sich auch gut aufgeregt über irgendwelche Dinge und diskutiert und so weiter und so fort. Und dann geht es da teilweise auch um mich und keine Ahnung und über mein Buch und keine Ahnung, von sie will dann auch wieder irgendwas oder okay. Keine Ahnung. Ja, und das ist dann echt schwierig, dann einzuschlafen, weil ne, irgendwie, die sind dann halt alle am Start und teilweise hast du dann vielleicht auch schon irgendwo was gesagt und mitdiskutiert oder so etwas, ja, und dann geht das da natürlich total weiter und alle noch total munter und du bist dann jetzt aber, du musst jetzt pennen. Ne? Das ist jetzt irgendwie, ja. Aber das mit dem Pennen klappt eh noch nicht so richtig ist mein Jetlag noch nicht ausprobiert, also. Ich schlafe halt echt momentan immer so gegen 2 frühestens ein.
Bei mir, das fühlt sich dann so ein bisschen an, das ist tatsächlich lustig. Also hier wird es ja relativ früh auch schon dunkel. Also im Augenblick jetzt, wir hatten noch keine Zeitumstellung, wir haben die erst am Wochenende. Es wird trotzdem schon um 7 Uhr abends, es ist einfach finster. Und wenn dann sozusagen, es stellt sich bei mir so eine merkwürdige, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie Nachtwache, wenn ich dann so irgendwie... wenn ich dann abends oder nachmittags hier, wenn Deutschland alle schlafen gehen und wenn ich dann sozusagen nochmal bei Facebook und bei Twitter reingucke und ich dann aus der, also bei Facebook geht's durch diese Sortiermechanismen und zweitens, weil aus naheliegenden Gründen ich jetzt doch relativ viele Facebook-Freunde hier auch in dieser Zeitzone schon habe. Und aber auf Twitter ist es halt, da machen halt alle irgendwann das Licht aus und dann bin ich da der Letzte, der noch sozusagen der noch Wache schiebt. Das ist ein merkwürdiges Gefühl manchmal. Ich weiß
nicht. Kenne ich. Also das hatte ich in New York auch total. Also das dann halt irgendwie so ab Nachmittag hat man dann, ne, wo dann irgendwie Leute alle pennen gegangen sind und dann also ist die Timeline leer. Also das war dann auch dann mal der Punkt, wo ich dann halt irgendwie ganz entspannt mich dann der Stadt auch richtig widmen konnte. Das war dann irgendwie auch so. Das fand ich eigentlich geiler, als es jetzt ist. Weil ich habe es jetzt immer morgens, dass halt nichts los ist in der Timeline. Und das ist eigentlich eher der Punkt, wo man halt irgendwie Bock hat, jetzt die News vom Tag zu lesen. Ja, was ist los? Ja? Und da ist dann aber halt einfach tote Hose. So gegen Nachmittag, abends irgendwie, da geht das dann halt so richtig los. Und ich fand das eigentlich ziemlich angenehm in New York, wo ich dann halt einfach sozusagen morgens stehe auf, ja, und da waren irgendwie alle schon frisch und alle schon am Start und konnte ich halt immer nachlesen, was so passiert ist und war dann so informiert. Ja, das war dann halt so richtig so, als ob so die News für mich bereitet wurde zum Frühstück. Und dann konnte ich dann halt immer so bis, keine Ahnung, habe ich dann mal so bis 18 Uhr, habe ich dann halt irgendwie so am Rechner gesessen und Internetkram gemacht. Ich habe ja damals für die FAZ geblockt, meine Artikel geschrieben und dann so ab 18 Uhr konnte ich dann halt echt entspannt so einfach Digitale sein lassen, weil es war sowieso nichts mehr los. Ja? Ja. Und dann bin ich halt und Nadine hatte damals dann halt dann auch so 18 Uhr dann auch mal Feierabend und dann bin ich dann nach New York, nach Manhattan rein und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir halt die Stadt unsicher gemacht. Es war irgendwie total entspannt. Irgendwie war das war ganz cool.
Ja, das ist, hier ist es so, ich glaube, so gegen 2 gehen dann alle schlafen. Und wenn ich schlafen gehe, das ist sehr lustig, so gegen 22 Uhr, jetzt langsam, in einer Stunde stehen so die ersten schon auf, in einer halben Stunde, dann kriegt man so jetzt noch die quasi die ersten Aufsteher mit, die man in Deutschland dann eigentlich eher selten noch twittern gesehen hat, weil um die Zeit halt genau. 5:30 oder sowas habe ich halt nie getwittert. Und
Leitmedium ist immer einer der ersten, der dann immer
so twittert. Genau, und meistens bringe ich dann auch Diana quasi, bringe ich nicht, sondern sie bringt mich quasi ins Bett, weil ich dann schon im Bett liege, wenn sie gerade aufwacht. Und meistens sagt sie dann, hey, guten Morgen. Und dann sage ich, okay, ich schlafe jetzt.
Ja. Ja, dann wünschen wir unseren Hörern doch jetzt mal irgendwie einen schönen guten Morgen, denn jetzt stehen sie so die ersten langsam auf.
Ja, aber sie haben es ja eh nicht dazu.
Ich muss jetzt nämlich auch langsam mal Schluss machen, weil
gut.
Was vor heute.
Dann, gut. Ich muss dann auch demnächst ins Bett. Oh Gott. Das ist ja, wer soll dann alles durcheinander, das alles auf die Reihe?
Du kümmerst dich um alles.
Ja. Ich sehe zu, dass ich das mit dem Upload hier alles hinkriege, möglichst schnell. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Genau, dann wahrscheinlich in Taiwan von mir.
Dann wahrscheinlich in Taiwan. Vielleicht hoffentlich kriege ich bis dahin die Soundqualität ein bisschen besser hin. Und hoffentlich kriegt Auphonic das halbwegs hin. Ansonsten, schöner Hinweis nochmal, ihr könnt uns gerne für Auphonic spenden. Den Link packe ich in den Artikel rein.
Ja, ganz genau. Wer als Podcast-Hörer gerne mehr über mein Buch wissen will, ich habe einen Podcast aufgenommen. Stimmen der Kulturwissenschaft heißt der. Auf der Buchseite, also Kontrollverlust/Buch, also Kontrollverlust.net/Buch, dort ist halt unter Presserezensionen ist unter anderem auch der Podcast verlinkt, Stimmen der Kulturwissenschaft. Dort haben wir relativ ausführlich im Podcast-Format so ein bisschen über das Buch geredet. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für Podcast-Hörer, die sich für das Buch interessieren. Gut.
Dann mache ich mal gleich hier die Seite auf. Buch.
Genau.
Dann habe ich das auch noch. Gut. Dann dir einen recht schönen Tag in Thailand. Und möge es nicht so viel auf deinen Kopf regnen.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.